Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn, Folge Nummer 65. Heute ohne Fabian, aber dafür mit einem wunderbaren Gast aus München, jetzt wohnhaft in Berlin. Dazu erzählt er wahrscheinlich aber selber mehr, wenn wir dazu kommen. Hallo Hans Thalhammer.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Hi,
ja. Aktuell sind Hans und ich zusammen auf der Chaos Comedy Tour.
Oh yeah!
Waren vorgestern in Saarbrücken, gestern in Mannheim und nachher fahren wir noch nach Karlsruhe.
Wo immer das ist.
Alles ist südlicher als Berlin.
Ja, ja.
Schön. Hans, du bist Mitte 30, darf man ja verraten.
Ja, nein, es war auch nie ein Geheimnis, wie alt ich bin. Ich bin keine alte Schauspielerin, bei der man es nicht mehr sagen darf. 34, genau.
34. Und du bist vor knapp einem Jahr nach Berlin gezogen.
Ja, genau. Also so.
Ich glaube April, ne?
Ja, genau. Im März, April hatte ich dann irgendwie eine Bleibe. Vorher war ich auch schon immer ein paar Wochen oben, aber es ist jetzt so ein knappes Jahr, ne? Genau. Vorher habe ich halt in München viel Shows gemacht und so. Und da bin ich nach Berlin, weil es da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, Shows zu machen und ich probiere gerne neue Formate aus. Und deswegen habe ich einfach gesagt, so, okay, dann gehe ich dahin, wo halt die meisten Comedians sind, wo man am meisten ausprobieren kann. Und dann war es halt Berlin. Ne? Also es hat jetzt für mich gar nicht so wirklich was mit der Stadt zu tun, sorry Berliner, sondern einfach mit der Szene. Ne? Da sind viele Leute und ja.
Mehr Möglichkeiten für dich selber.
Ja, mehr Möglichkeiten und ich sag mal, die Qualität ist halt dadurch, dass das so die in Anführungsstrichen älteste Szene ist in Deutschland, ist die Qualität der Comedians im Schnitt auch ein bisschen höher. Ja? Also na, es gibt irgendwie so, weiß ich nicht, 50 Leute, die es machen und davon gibt es halt auch genügend, die man einfach mal so 10 Minuten hochstellen kann. Ja?
Okay, du glaubst, die Szene ist älter als in Köln?
Ja.
Oder meinst du die alternative Szene, die sogenannte?
Genau. Okay. Ich mag auch diesen Unterschied überhaupt gar nicht, wenn jemand sagt, so, ich bin alternativ und ich bin's nicht so. Ich habe so den Eindruck, die meisten Leute nennen sich alternativ, bis es die Möglichkeit gibt, irgendwie Erfolg zu haben. Und dann machen sie einfach alles wie alle. Ne? Also
ja.
Sobald du irgendwie Reichweite haben willst oder bei einer Show spielen willst, die bezahlt ist, dann gehst du die üblichen Wege. Und das ist auch okay. Weiß nicht, also ja, den Unterschied alternative Szene oder nicht, würde ich nicht machen. In den USA gibt es so eine Alt-Comedy-Szene, die sich aber halt so der klassischen Stand-Up auch verweigert, ne? Ja. Wo die Leute dann in Character irgendwie hochgehen oder Longform-Improv machen, was alles nicht vermarktbar ist. Ne? Die machen absichtlich Sachen, die nicht vermarktbar sind. Das kann man dann alternative Szene nennen. Aber wenn jemand Stand-Up macht, das ist Stand-Up. Also, ich will mich jetzt nicht an Begriffen aufhängen. Ja.
Okay. Ja. Hauptsache, es ist lustig.
Hauptsache, es ist lustig, ja. Wenn ich jetzt sage, so, ja, die Qualität der Berliner Comedians ist höher, das heißt überhaupt nicht, dass es in anderen Städten nicht auch gute Comedians gibt. Aber es gibt halt so viele Comedians, dass man auch so eine Spartenshow, wie ich es jetzt mache mit Wilde Ponys, wo auch improvisiertes Stand-Up dabei ist, dass man die jede Woche bedienen kann. Es war sogar in Berlin lange Zeit schwierig so, weil es einfach das ist so ein anspruchsvolles Format für die Künstler, dass ich echt auch wenig Anmeldungen hatte lange Zeit. Also es war wirklich so 3, 4, 5 Leute jede Woche wollten da nur spielen. Wenn du so eine andere klassische Open Mic irgendwie anschaust, melden sich dann 25, 30 Leute an.
Ja.
Aber ja, genau. Und deswegen brauche ich halt so einen großen Pool von Leuten, damit ich da immer genügend Comedians auch habe für solche, ja, experimentellen Formate.
Okay.
Genau.
Und bevor wir aber zu dem genauer eingehen,
ja.
zu dem Potenzial und zu deinen Showformaten.
Ja.
Du warst vorher im Handwerk.
Ich war vorher im Handwerk, ja, ja. Wo hast du das denn recherchiert?
Ja, richtig. Wenn ich sehe, dass du deine eigene Bühne da bauen kannst, ah, ja, dann denke ich mir so, ja, der muss was können. So.
Ja, ich habe...
Der Josef der Stand-Up-Comedy-Szene, weil der war ja auch Zimmermann.
Ja, ja. Zum Glück bin ich nicht der Jesus, der dann mit Anfang 30
stirbt. Mit Weihwasser bespritzt.
Ja. Dann bin ich schon wieder tot. Ja, genau. Also ich hatte, ich habe ein Studium gemacht, was mit Medien. Und danach habe ich angefangen zu arbeiten und hatte ein Jobangebot beim Staat, so in der Staatsregierung. Und habe damals für Herrn Seehofer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da war ich ein paar Monate als Praktikant. Und dann haben mir die Möglichkeit gegeben, dort fest zu bleiben, für immer. Und ich dachte mir so, okay, Anzugjob, gute Bezahlung, sicherer Arbeitgeber, der liquide ist. Nee. und dann habe ich mich dazu entschlossen, einfach noch eine Lehre zu machen. Das war nach dem Studium, habe ich dann die Schreinerausbildung begonnen oder Tischler, ich weiß nicht, wie man
Schreiner, ja.
Bei euch sagt in der Eifel. Genau. Die habe ich dann gemacht. Und habe dann auch lange Jahre als Schreiner gearbeitet, ja, also als Angestellter oder dann teilweise auch selbstständig, einfach ja, Möbel gebaut, Renovierungen gemacht, Fußboden gelegt, Terrassen.
Hat dich das mehr befriedigt als der Bürojob?
Hat mich das mehr befriedigt? Naja, es lässt sich schwer vergleichen, um ehrlich zu sein, weil die körperliche Belastung ist schon immer sehr hoch. Das vergisst man gerne mal, wenn man irgendwie im Büro sitzt oder so, wie anstrengend das sein kann, wenn man so 45, 50 Stunden die Woche körperlich arbeitet. Das war teilweise schon ganz schön heftig, ja? Wenn du dann mal so 1,5 Tonnen Parkett in den 5. Stock hochtragen musst. Ich habe in der Arbeit mehr Sinn gesehen, weil ich wusste, das, was ich da mache, das kann jemand brauchen.
Ah, okay, der Ansatz.
Weißt du? Also jetzt nicht, ganz oft sagen Leute so, oh, es ist schön, ein Handwerk zu machen, weil da siehst du, was du gemacht hast. Ja, dieses Argument gibt's ganz oft. Das stimmt schon auch, aber für mich war es eher wichtiger zu wissen, das, was ich da gerade mache, die Leistung, die ich erbringe, irgendwer kann das nutzen.
Ja. Ja?
Der Fußboden, auf dem wird gegangen, die Küche, in der wird gekocht,
ja.
Und die Terrasse, auf der wird irgendwie abends getrunken und also die Dinge kann jemand brauchen.
Okay, ja? Weil ich arbeite ja momentan da in der Bäckerei, da bin ich auch die Produktionsstätten durchgegangen und habe gedacht, so, wir haben eine eigene Mühle da, dann so, ein Müller hätte ich mir noch vorstellen können, so, Müller, dann sehe ich da am Ende des Tages so, heute habe ich irgendwie 20 Tonnen.
Ja.
Also,
ja.
Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein cooler Handwerksberuf. Und dann einen Tag später habe ich gedacht, so, nee, das ist doch voll gefährlich. Rückenprobleme.
Ja.
Mehlstaubexplosion, hallo, bist du bekloppt? Also du willst dich doch nicht einer solchen Gefahr aussetzen.
Aber gibt's tatsächlich noch Mehlstaubexplosionen? Also ist es ja tatsächlich noch ein Ding?
Theoretisch könnte das ja passieren. So.
Ja, aber ist ja jetzt kein häufiger Arbeitsunfall, oder? So,
und der letzte Müller gestorben, wo dran? Mehlstaubexplosion. Ja, das kenne ich. Ja. Mein Meister auch.
Also ich hab tatsächlich noch nie in der Zeitung von einer Mehlstaubexplosion gelesen. Ich weiß, was es ist, wir hatten es mal im Unterricht, aber ich habe jetzt noch nie gehört, so, ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung für Müller ist so hoch, weil da explodiert gerne mal irgendwie
Mehl.
Ja.
So ein Silo. Ja. 50 Tonnen Mehl. Ja, nee, das muss ja halt auch eine Staubentwicklung da.
Ja, genau. Ja.
Aber das war so dann meine Bedenken am nächsten Tag. Ich hatte so von jetzt auf gleich so, ja geil, und am nächsten Tag so, ich habe drüber geschlafen, mit eigentlich voll uncool. So. Voll es gefährlich.
Ist aber immer gut, eine Nacht über eine wichtige Entscheidung zu schlafen.
Also, das war ja keine Entscheidung. Ich habe mir gedacht, boah, das hätte ich mir auch eigentlich vorstellen können. So einfach mit dem Satz so,
ja,
und dann sieht am Ende des Tages, was du gemacht hast.
Ja, und tatsächlich das, was du als Müller machen würdest, das kann auch jemand brauchen. Also das ist einfach
Essen. Ja, wird auch genutzt.
Ja, ja, das ist gut. Das ist gut, ja.
Ja. Okay, aus München per se bist du aber nicht. Du bist aus irgendeinem Dorf in Bayern.
Irgend so ein Dorf?
Weiß ich ja nicht.
Ja, nee, es ist eine Kleinstadt. Wir haben das Brand Stadt tatsächlich, aber es sind so 10.000, 12.000 Einwohner.
Okay, oder? Ja, das ist eindeutig eine Stadt, ja.
Genau. Es ist ein Stück Isar abwärts in Niederbayern. Mit Isar abwärts meine ich von München aus, Isar abwärts. Da könnte man mit dem Floß hinfahren, wenn man denn die Staustufen überleben würde. Genau, da bin ich aufgewachsen und dann bin ich eben zum Studium nach München gezogen.
Aber dein Dialekt wird ja nicht ganz los. Wird doch nicht loswerden, ne?
Nein.
Ja, das ist.
Aber also jetzt versuche ich tatsächlich. In meinen Ohren ist das, was ich jetzt hier spreche, reinstes hannoverisches Hochdeutsch.
Ja, ja.
Aber für alle, die nicht aus Niederbayern kommen, wahrscheinlich nicht.
Kennst du den Kollegen Martin Frank?
Ja.
Ja, ja. Ich war ja damals beim Nightwatch Talent Award
mit ihm. Ja, ja.
Und er hat sich so Sorgen gemacht, dass man ihn nicht versteht, der Tomaten. Dieser Dialekt, der macht dich so sympathisch einfach.
Ja, ja, ja.
Denn so, klar, wenn du jetzt übelstes Bayerisch sprichst, dann
ja.
Mundart, dann natürlich nicht, aber er spricht ja schon sehr, also sehr viel deutlicher als ich. Also
ja, naja, du sprichst jetzt nicht so undeutlich, aber Martin und ich, wir haben ein Lokalkolorit in unserer Sprache, aber wir sprechen ja jetzt, wenn wir uns im Rest Deutschlands aufhalten, wir sprechen ja Hochdeutsch, das ist ja nur ein bisschen die Aussprache von ein paar Wörtern.
Mit R.
Oder zum Beispiel, oder auch das A spreche ich sehr oft aus wie ein O, ja, aber ansonsten ist ja, wir nehmen die normale Satzstruktur und keine Wörter, die man jetzt irgendwie nur in der Region kennt. Und ich finde es auch echt irgendwie charmant, wenn man merkt, woher jemand kommt. Also ob es jetzt irgendwie ein Felix Lobrecht ist oder ein Michael Mittermeier oder so. Also es gibt ja viele Comedians, bei denen man es so ein bisschen rauskennt einfach.
Ja.
Finde ich jetzt nicht schlimm. Also,
nee, absolut nicht.
Ja.
Und du warst wie lange als Schreiner tätig dann insgesamt?
8 Jahre?
Das ist aber schon lange.
Ne? 8, ja, genau. Also inklusive Lehre dann 8 Jahre.
Ja, ja, genau.
Genau. Also 8, 9 Jahre, genau. Ja.
Und was war dann so für dich der Punkt, wo du sagst, okay, ich höre auch damit und ich mache jetzt Stand-up? Wo sagst du so, boah, ich. War das von jetzt auf gleich, war das so eine Bauchentscheidung oder sagst du, ich bin noch am Arbeiten, aber ich guck mir das mal an?
Also in meinem Kopf bin ich noch immer kein Comedian.
Okay.
Ich zweifle schon immer recht stark an dem, was ich mache und ich blick so sehr auf zu Comedians, die mehrere Solo-Programme haben, die ein großes Publikum im Griff haben, die ihr Leben im Griff haben. Da blicke ich schon sehr auf und da würde ich würde mich jetzt nicht irgendwie mit einem wie mit einem Felix Lobrecht oder mit einem Martin Frank oder wie, so, ich würde mich nicht mit denen auf eine Stufe stellen. Das sind aber so ein bisschen meine Selbstzweifel.
Ja, das habe ich auch nicht gefragt.
Ja, nee, aber genau. Also der Punkt ist, es gibt keinen gewissen Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe, so mache ich es jetzt oder so mache ich es jetzt. Ich habe ja einfach angefangen, mal eine offene Bühne zu machen in München, weil es nichts gab und habe die halt einmal die Woche gemacht.
Aber es war schon offene Bühne rein für Stand-up?
Nur für Stand-up,
ja, ja.
Genau. Reine Stand-up-Comedy-Bühne.
Ja, und ging, weiter heißt die?
Genau.
Gibt's ja immer noch?
Die gibt's immer noch, die Show. Macht jetzt Basti Ulrich weiter. Und ich habe die halt dann einmal in der Woche gemacht. Und das lief ganz gut, also es war immer Publikum da, sind auch immer mehr Stand-Up-Comedians geworden, aber ich war so lange Zeit der Einzige, der eine Show hatte und ich wollte auch selbst mal Sets spielen und dann habe ich irgendwann gesagt so, ja okay, also entweder jetzt ihr anderen macht auch Shows,
ja,
dass ich spielen kann oder ich ziehe einfach in eine Stadt, wo mehr Shows sind.
Mhm.
Und dann habe ich mich eben dazu entschlossen wegzuziehen und dann in diesen 3-4 Monaten
sind so viele rausgeschossen.
Genau, sind auf einmal so 3-4 Shows nachgekommen. Und jetzt gibt es tatsächlich in München eine echte coole Szene. Ja.
Aber wusstest du, als du die Show angefangen hast, dass es Potenzial oder Bedarf gibt von Comedians-Seite? Oder hast du das einfach gemacht?
Das ist eine schöne Frage. Das ist eine echt coole Frage. Nee, wusste ich nicht. Und zwar,
du hast einfach gedacht, ich mache jetzt eine Show und hoffe, dass sich da jemand meldet, weil sonst muss ich hier 120 Minuten alleine spielen.
Ja, also es war so, ich habe die ersten 6 oder 8 Shows haben Basti und ich zusammen gemacht ich hatte da einen Freund, der den Holzkranich betreibt, in dem die Show ist und wir haben zu dem gesagt, hey, können wir da einfach ein paar Mal in euren Kellerraum? Wir würden gerne was ausprobieren. Und die haben da unten eine Bar Und dann habe ich zu denen auch gesagt, so, hey, ihr braucht da keinen Barkeeper unten hinstellen, weil ich glaube,
mittlerweile ja, ne?
Ich glaube nicht, dass da jemand kommen wird und um zum Zuschauen. Und wir haben trotzdem Gas gegeben, so, wir hatten Angst, dass keiner kommt. Und dann hatten wir bei der ersten Show 68 Leute da unten.
Hammer. Haben wir Werbung gemacht?
Und ja, natürlich. Also und viele aus unserem Umfeld einfach. Und dann habe ich gesagt so zu den Leuten von der Bar, sorry, ich wusste nicht, dass so viele kommen. Das war jetzt wahrscheinlich einfach nur beim ersten Mal. Aber wir glauben nicht, dass nächstes Mal noch Leute kommen.
Also schön ein bisschen zurückhaltender als zu offensichtlich, ja.
Ja, ich hatte einfach wirklich Angst, dass keiner kommt.
Mhm.
Und es ist eine offene Bühne. Da gibt's keinen großen Vorverkauf jetzt irgendwie. Dann war es halt so, dass wirklich Woche für Woche für Woche für Woche das Ding gerammelt voll war. Aber es gab keine Comedians.
Ja, das ist meine Frage.
Genau, das war die Frage. Weil die erste Show waren vier Comedians. Wir hatten vier Comedians da. Einer von denen war einfach nur einmal auf der Bühne. Der andere war, glaube ich, Jakob Schreier, der jetzt auch nicht mehr in München wohnt und eigentlich gar kein Stand-up macht, sondern Autor ist und Schauspieler. Das heißt, wir hatten eigentlich nur zwei Leute, die wirklich so Stand-up machen in München. Das ist ein bisschen wenig für eine ganze Show.
Vor allem für die große Stadt.
Genau. Aber ich habe alle Agenturen angeschrieben, die ich irgendwo finden konnte. Ich habe wirklich unzählige Mails rausgehauen. Ich habe in ganz Deutschland Leute angeschrieben. Wenn ich gesehen habe, hey, in Stuttgart ist eine Show, ich habe Johann Theissen damals angeschrieben, der in Tübingen gewohnt hat und in Stuttgart öfter spielt. Ich habe zu ihm gesagt, hey, wenn du mal nach München kommst, hier ist eine Show und so. Ich habe die Leute wirklich aus ganz Süddeutschland einfach auch eingeladen. Hab gesagt, komm vorbei. Woche für Woche Leute angerufen. Es war super hart.
Mhm.
Teilweise echt nur mit 5 Comedians dann die Show gemacht. Und dann so nach einem, ja, ich sag mal so nach 8, 9 Monaten, wir haben im Oktober angefangen und dann so ab der Sommerpause, wir hatten eine kurze Sommerpause, nach der Sommerpause ging es dann so richtig los. Ich weiß nicht, woran das lag, das hat einfach ein bisschen gedauert, ja, bis sich das rumgesprochen hat, hey, hier gibt's eine Bühne, hier kann man sich ausprobieren. Dann haben das Leute gehört und waren ein paar Mal da. Und dann dauert's auch oft noch so in den Leuten selbst ein paar Monate, bis sie sagen, bis sie den Schritt gehen von ich würde es gern mal machen zu ich mach's jetzt.
Mhm. Ja. Vom Wollen zum Handeln.
Genau. Ja. Und da ist so eine Sommerpause eigentlich ganz gut, weil das so ein Neuanfang ist und auch so ein gefühlter Neuanfang für Leute, die Stand-Up machen wollen. Und das war dann super. Und dann, ich habe die Show dann von Oktober 2017 bis Februar 2019 gemacht.
Mhm.
Und bei der letzten Show, die ich moderiert habe, hatte ich 24 Anmeldungen. Also 24 Künstler, die spielen wollten. Und da gab es aber schon 4 wöchentliche Shows. Oder 5. Also es war einfach dann, innerhalb von 1,5 Jahren ist einfach ein großer Pool von Comedians entstanden. Und jetzt kann man jeden Tag in München spielen und die Shows sind alle gefüllt. Also es ist
ja, das ist geil, dass du so quasi den Stein ins Rollen gebracht hast.
Ja.
Aber das ist auch Chapeau. Ich habe ja auch eine eigene Veranstaltung, aber ich könnte das jetzt nicht jede Woche aufziehen, weil ich einfach nicht diesen großen Pool habe, um zu sagen, ich kann das jetzt jede Woche hier so machen.
Ja. Ich meine.
Aber okay, das ist auch ohne Eintritt, ne?
Genau. Also ja, okay. Es ist halt eine spendenbasierte Show. Das ist schon mal. Das war mir. Also ich habe das deswegen auch gemacht, weil ich mir diesen ganzen organisatorischen Aufwand sparen wollte, mit Vorverkauf, mit diesen ganzen Tickets drucken und so weiter. Dann musst du eine ganz andere Bewerbung machen,
Na,
musst du auch viel Geld in Werbung investieren. Mein Ziel war ja immer Stand-up zu machen. Ich will ja kein Veranstalter sein.
Okay.
Und genau, deswegen haben wir es halt mal auf dem Modell probiert.
Aber in dem Moment, wo du ja die Show gemacht hast, die erste, ohne selber Set zu spielen, warst du ja Veranstalter. Ne?
Ja, klar.
Deswegen frage ich mich, okay, du hast gesagt, du willst irgendwie eine Stand-Up-Bühne aufbauen, aber so, oh Gott, wie formuliert die Frage, dass es nicht dämlich klingt.
Hau einfach mal raus.
Also, das klingt immer so disrespektierlich, wenn ich so sage, okay, du hast einfach spekuliert darauf, dass dass du irgendwann mal selber spielen kannst.
Ja, ich meine, ich habe halt in der Moderation immer versucht, auch noch ein bisschen Set zu spielen.
Ja.
Das funktioniert auch. Aber ich habe auch ein paar Monate gebraucht, um zu verstehen, wie eine Moderation funktioniert. Ich bin ganz oft am Anfang einfach hoch und dachte mir, jetzt mache ich Crowdwork und diss die Leute und dann wird's schon irgendwie laufen. Überhaupt nicht, ne? Also dieses kleine Einmaleins des Moderierens.
Ja.
Hochgehen, sich selbst vorstellen, die Show vorstellen, Leute in die Show holen mit ein bisschen Crowdwork, dass die in den Modus des Zuhörens kommen. Dann ein kurzes Set spielen, damit sie auch so, damit der Kopf des Publikums so ein bisschen auf Set geprägt ist und damit es der erste Comedian dann auch leicht hat. Diese ganzen Sachen muss man natürlich auch erstmal lernen, ja. Und ja, das hat auch ein paar Monate gedauert. Und dann konnte ich auch immer wieder ein bisschen Set spielen. Aber mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hast, mein Eindruck ist immer, wenn du Moderator bist, sieht das Publikum dich nicht als Comedian. So, du kannst ja eine Viertelstunde Set spielen und killen und danach kommen trotzdem noch Leute und sagen so, machst du eigentlich auch Stand-up, weil du warst lustig? Und du denkst dir so, ja, ich habe gerade Viertelstunde Set gemacht, ich bin Stand-up-Comedian, ich habe jetzt halt heute einfach nur auch durch die Show geführt.
Ja.
Aber die nehmen dich ganz anders wahr, wenn du Moderator bist.
Das ist aber so, weil du halt einfach das Gesicht der Show bist. Das ist ja nochmal das andere Ding, ne?
Ja.
Du verkaufst halt, du bist quasi dieses, so wenn dir einer sagt, Tobi Kepp, einer, das ist der von der zum Beispiel, oder das Handtalhammer von hier, Wilde Pony zum Beispiel so.
Ja.
Vielleicht nochmal auch da zurückzukommen. Ich meinte, während der Arbeit, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich probiere das jetzt aus, so? Oder warst du vorher schon mal in einem Impro-Kurs oder was war da passiert so, dass du gesagt hast, ich hab da jetzt Bock drauf?
Ja, also ich hatte schon immer Interesse an Comedy und vor allem an Stand-Up. Hatte auch mit Basti länger einen Podcast über Comedy, über Stand-Up-Comedy.
Dieses Jahr und weiter Podcast?
Genau, Jahr und weiter Podcast. War ein wunderschöner Podcast. Hab in dem Bereich immer wieder mal auch so gearbeitet. Also war Kellner im Vereinsheim in München. Das ist so eine Kleinkunstbühne.
Schwabing.
Genau. Hab so Tourbegleitung von Michael Mittermeier gemacht. Also einfach rumfahren mit ihm, sich um alles ein bisschen kümmern. Und war schon immer irgendwie so ein bisschen in der Welt unterwegs. Und es gab aber halt keine Möglichkeit, wirklich zu spielen in München. Ja. Ja, es ist echt, also natürlich, du konntest im Vereinsheim auftreten, aber das ist halt eine Mixed-Show, wo auch
aufgezeichnet wird, ne?
Das sind dann die Aufzeichnungen für den Bayerischen Rundfunk, aber die Show ist ja trotzdem jede Woche. Nur kann halt sein, dass du dann nach einem Ukulele-Duo kommst oder nach jemandem, der irgendwie eine Geschichte vorliest. Das ist keine Stand-Up-Show. Und das ist schon nochmal was ganz was anderes, ne? Wenn du dann irgendwie vor dir ist eine Poetry-Slammerin, die gerade irgendwie einen Text vorliest, wie sie sich ritzt und dann sollst du...
Hab ich schon.
Ja, das ist bitter, ne?
Die hat über den Tod ihres Vaters gesprochen und ich stand auf der Bühne und dann so, pff, und jetzt Stand-Up. Halleluja.
Ja, das ist und dann, so bitter.
Und dann trotzdem die Leute noch kriegen.
Weil ja,
das ist halt so eine Kunst, so zu sagen, okay, ich weiß, ich habe gerade den schwersten Stand, den ich kriegen kann.
Ja.
Weil es gerade echt eine traurige Story war.
Ja.
Aber bitte lacht.
Ja, ja, ja. Ja, und alle sind noch so in diesem Mitleidsmodus und Mitleid ist keine gute Haltung, um zu lachen. So, das ist echt immer, das ist schwierig. Oh Gott, hast du gebombt?
Nee. Ich hab rasiert.
Ja.
An dem Abend.
Okay. Ja,
weil ich hab halt einfach direkt von Anfang an thematisiert, dann so, okay, und jetzt müssen wir halt wieder lachen.
So. Ja, perfekt gemacht, so. Genau, die Leute da abholen, wie sie sind, so. Respekt. Also,
ich wusste aber auch nicht. Das war einfach vom Moderator. An dem Abend war das so. Er hat gesagt, ja, hier, ich habe hier eine Flasche Sekt und noch 2 Tickets für die nächste Show zu verlosen. Mhm. Welcher aus dem Publikum möchte sich mal heute mal kreativ beteiligen?
Mhm.
Und dann kamen die halt hoch,
hat
das dann wiedergegeben. Poetry-Slammerin in dem Fall war es.
Okay.
Und dann ich.
Ja, oh, da stehst du.
Und ich habe schon mir während dem Text gedacht, so, Alter, holy. So, keine gute Base. So.
Ja.
So wie wenn du gegen Real Madrid 5-0 zurückliegst und der Trainer in der Halbzeitpause sagt, das packen wir mal.
Ja, ja. Aber du stehst da unten mit deinen kleinen Notizen und denkst so, fuck. Aber gut, musst du durch.
Selbstmord? Nein. Kindsmord? Nein.
Ja.
Schön, schön, ja. Schön. Ah, herrlich. Oh Gott, ey. Du hast schon angesprochen, du hast ein Jahr und weiter Podcast gehabt, aber selber hast du aktuell keinen mehr.
Ich habe aktuell keinen, aber ich will einen Wilde Ponys Podcast machen, wo dann auch Leute in Character auftauchen. Ja, also, dass ich unterhalte mich mit einer Person und irgendwann taucht noch eine dritte Person auf, die dann ein Charakter ist, den wir entweder im Podcast entwickeln oder es wird vorher schon gesagt.
Ach so, okay, Impro-mäßig?
So genau, bisschen. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Podcast Comedy Bang Bang von Scott Aukerman. Ist in den USA einer der größten Comedy-Podcasts. Ist halt, kennt man in Deutschland jetzt nicht so, weil da nicht so viel über Stand-Up geredet wird, sondern das ist echt reine Impro. Aber ist ein riesen Podcast. Die machen auch manchmal Live-Shows. Scott Aukerman spielt dann vor 2000 Leuten. Aber halt vor seinen Fans, so. Daran orientiert sich das Ganze dann so ein bisschen. Das will ich jetzt dann im Februar noch starten, genau. Aber das ist dann so einfach der Podcast zur Show.
Okay, du hast noch keinen eigenen Podcast, ja. Aber du bist ja nicht nur, du bist ja häufig bei anderen Podcasts dabei.
Ja, also ich bin jetzt mal Teil von dem Podcast von Alex Upatov und Pascal Zilske, Kalle, der heißt Fickt euch alle, das ist ein reiner Laber-Podcast, da wir erzählen uns einfach gegenseitig, was die Woche so passiert ist.
Hören das Leute?
Das hören Leute, ja. Wir haben ein paar hundert Hörer pro Folge. Und es werden auch immer mehr. Wir wissen nicht, woher die kommen, aber yay! Genau.
Entschuldigung, ich unterbreche, aber dann frage ich einfach nur, wo ladet ihr das hoch?
Das Ganze läuft bei Spotify oder du holst es dir über deinen Podcatcher. Genau.
Also, okay, weil wir haben eine eigene Homepage und dadurch können wir generieren, woher unsere Hörer kommen.
Ja. Ja, also. Mir persönlich ist es jetzt auch gerade noch nicht so wichtig, dass es viele Leute sind. Ich sehe so einen Podcast immer so ein bisschen als Entwicklung oder als Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln, weil es unglaublich schwer ist, über einen längeren Zeitraum interessante Gespräche mit den gleichen Leuten zu führen.
Ja.
Weil du dich irgendwann kennst. Und das heißt, du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du neue Sachen mit ins Gespräch bringst.
Das ist nämlich das Problem, glaube ich, oder die Kunst auch, das kann Problem oder Kunst sein, wenn man einen wöchentlichen Podcast macht. Mhm. Also ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang, Oktober 2013, Fabian, wenn du die Folge hörst, du wirst dich erinnern, es war nicht immer einfach. Mhm. Und irgendwann haben wir gedacht, nee, komm, wir machen das nur noch einmal im Monat. Mhm. Und dann setzen wir uns zusammen, eine Stunde und gut. Mhm. Und das hat auch das funktioniert eigentlich ziemlich gut,
yeah.
So, weil wir jetzt, klar, damals Studium und wir waren ein bisschen jünger, so, ne, 2013, yeah. Ist das schon jetzt länger her, 6 Jahre, so. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir holen uns ein Hauptthema und hangen uns an dem ab.
Mhm.
So. Wir wählen dann auch nicht irgendwie zufällig, sondern wir sagen am Anfang, hey, das ist unser heutiges Thema. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so lustig wie früher und auch nicht mehr so,
yeah.
So wo es ein bisschen knallt, wo wir yeah. gegenseitig fetzen,
yeah.
Aber wo wir halt auch hin und wieder mal was Lustiges sagen. Vielleicht hast du es ja in der letzten Folge gehört.
Yeah.
Aber es ist nicht das Ziel, lustig zu sein.
Ja, aber ich meine, du bist Comedian, du hast so einen gewissen Blick auch auf die Welt.
Ja.
Du machst auch manche Dinge einfach lustig, auch wenn sie es jetzt nicht sind, ne? Und da kann man ja auch mal in traurigen oder in politischen oder gesellschaftlichen Sachen was Lustiges finden. Also man muss ja jetzt nicht mit der Prämisse reingehen, so jeder dritte Satz muss jetzt irgendwie ein Lacher aus.
Ja, genau. Und dann deswegen, die Kunst ist es ja in dem Fall jetzt, was wir jetzt hier haben,
ja.
Ist es ja in dem Fall, dass ich dich als Gast habe. Und
ja.
Warte, das ist ja nochmal, wenn du jedes Mal einen anderen Typen vor dir sitzen hast, dann musst du ja auch immer haben. Anders das Gespräch führen.
Ja, ja, das ist sowieso dann per se einfach schon mit Abwechslung verbunden. Ja, genau. Ja. Aber wenn du jetzt einen reinen Labercast hast mit immer den gleichen Leuten, da hast du eben den Nachteil, dass du irgendwann dich gut kennst und nichts Neues mehr zu sagen hast und dann musst du eben mit neuen Dingen ankommen und musst dich wirklich vorbereiten. Aber der Vorteil daraus ist halt auch, dass die Zuhörer sich an Personen festhalten können.
Mhm.
Und Ne, also so wie es bei Böhmermann und Schulz lange war, dass die Leute einfach Fans dieser zwei Personen waren und deswegen den Podcast auch gerne gehört haben, dadurch noch größere Fans der Personen wurden und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Und oder jetzt mit Gemischtes Hack und so, das ist ja auch so, ne? Da geht es ja um die zwei Jungs, die sich da unterhalten.
Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, ja.
Genau, man ist Fan, pardon, man ist Fan dieser Personen und deswegen hört man das.
Ja. Genau, und dann ist halt die Frage, dann ist die Frage, musst du halt immer jedes Mal neuen Content bringen, wenn du weißt, ich habe immer einen Hörer.
Ja, aber die Hörer sind auch schnell wieder weg.
Also, das stimmt.
Ja, also das passiert ja schneller, als einem lieb ist, dass Leute einfach sagen so, nee, es war jetzt zweimal nicht so geil, ich hau wieder ab. Ja? Bloß weil du jetzt einen Podcast abonniert hast, heißt ja nicht, dass du den anhörst. Ich habe auch, weiß ich nicht, 20 Podcasts abonniert, aber ich höre die jetzt nicht alle jede Woche, jede Folge, mache ich nicht.
Welche Podcast hörst du aktuell?
Welche Podcasts ich aktuell höre? Ich höre sehr gern Good One, a Podcast about Jokes. Das ist ein Interview-Podcast, in dem es rein über Witze geht. Jesse David Fox ist der den Podcast moderiert. Und das ist ein Journalist, der sich ausschließlich mit Comedy beschäftigt. Und der läuft folgendermaßen ab. Ganz am Anfang wird immer ein Bit angehört von einem Comedian. Und dann hören die gemeinsam das Bit an. Ja, das sind manchmal 4 Minuten, manchmal 20 Minuten. Und dann zerlegen die eine Stunde lang dieses Bit.
Alter, das ist voll gut.
Also dann wird halt so gesagt, okay, wie bist du auf das und das gekommen? Und dann erzählt der Comedian, ja, ich habe es mal so ausprobiert und so, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich so mache. Und da gibt's wahnsinnig schöne Folgen. Also zum Beispiel mit Gary Gulman. Der hat eins seiner legendärsten Bits ist über einen Einkauf in einem Supermarkt. Und da erzählt er halt auch, dass er manche Witze aus diesem Bit schon 15 Jahre hatte und keinen Platz hatte, die richtig in seinem Set unterzubringen.
Ah, okay, dann, ja.
Und dann sprechen die halt einfach so drüber, wie sie es entwickelt haben. Laurie Kilmartin, sie ist Autorin eigentlich bei Conan. Macht aber auch Stand-Up, hat ein super Stand-Up-Set bei Conan gemacht und spricht eben drüber, wie sie über ein Jahr lang dieses Set entwickelt hat. Ja? Und auch über die Schwächen wird da gesprochen, weil ich kenne das Original-Set und dachte mir so, hey, deine letzte Punchline ist irgendwie Hure, das ist jetzt auch ein bisschen komisch für jemanden, der so Comedy macht. Mhm. Aber sie spricht es auch an solche Schwächen, ja? Dass sie sagt so, yeah, my last line is whore, so you're not like, wow, what a writer. Also sie weiß schon auch,
wo ihre Schwächen sind
und wo das Set Schwächen hat. Und wenn du, also ich finde es so spannend zu sehen, wie Leute, die so seit 20, 30 Jahren auf höchstem Niveau Stand-Up oder Comedy machen, ne, Autorin für Conan seit Jahren, sie ist eine wahnsinnig gute Comedian, wie die über Comedy nachdenkt. Oder auch Roast-Jokes. Ne? Also Roasts werden ja auch in Europa immer beliebter. Und da gibt es eine Folge mit Nikki Glaser.
Ach so, da hier drin jetzt.
Genau, da sprechen die auch über Roast-Jokes. Also Good One ist ein Podcast, den kann ich echt allen Comedy-Fans empfehlen. Den höre ich sehr, sehr gerne. Dann gibt's noch einen Comedy/Unterhaltungspodcast, der heißt You Made It Weird, von einem Comedian, der Pete Holmes heißt. Wahnsinnig schöner Podcast, weil Pete Holmes einfach so ein lieber Kerl ist. Auch teilweise mit wirklich großartigen Gästen. Das sind so die Ami-Podcasts, die ich gerne mag. Und wie gesagt, eben Comedy Bang Bang. Weil das einfach nur Wahnsinn ist. Also das ist einfach immer, das ist so anstrengend auch zum Anhören. Manchmal muss ich 4-5 Mal unterbrechen, weil es so viel Info ist.
Schreibst du ja mit auch, wenn du was?
Nee, ich schreibe nicht mit.
Und wo hörst du Podcast?
Entweder beim Schlafengehen. Aber
ja, dann verpasst du ja die Folge.
Genau. Also beim Schlafengehen kann ich jetzt nicht Comedy Bang Bang hören oder so. Das ist mir zu stressig. Zum Schlafengehen höre ich dann zum Beispiel sowas wie Gemischtes Hack. Oder also so Sachen, die unwichtig sind. Also
gemischt, okay.
Nee, aber es ist jetzt nicht so, dass du aufpassen musst, weil du dann irgendwas nicht mehr verstehst.
Ah, ja? Warum? Du kommst wieder rein, wenn du mal weg bist.
Ja, du kannst gemischtes Hack kannst du in der Mitte anfangen und nach 3 Minuten reden die wieder über ein neues Thema und dann bist du wieder drin. Ja.
Ja.
Aber jetzt bei so Comedy Bang Bang, wenn die da über 2 Stunden einen Charakter entwickeln, du musst einfach jedes Wort gehört haben, um da mitzukommen. Genau, aber diese Beliebigkeit, die man Laber-Podcasts ja vorwerfen kann, ist jetzt zum Beispiel zum Schlafen gehen ganz cool. Ansonsten beim Putzen, ich liebe es, ich putze sehr gerne und da setze ich mir einfach meine Kopfhörer auf, lege das Handy irgendwo hin. Mit Bluetooth-Kopfhörern ist es mega gut, du kannst einfach Handy irgendwo in die Wohnung legen und dann kannst du putzen und rumlaufen und hast immer einen guten Sound im Ohr. Das mache ich gerne. Oder eben, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ne? Also ich habe immer jetzt in Großstädten gewohnt, so du bist einfach immer eine halbe Stunde, Stunde unterwegs, wenn du irgendwo hin willst.
Ja.
Buchlesen ist zu stressig, weil dann gehst du 5 Minuten, dann wartest 3 Minuten, dann sitzt du 10 Minuten, dann gehst du wieder 4 Minuten. So, das ist mir zu nervig. Okay. Aber da kann man super Podcasts hören. Also okay. Unterwegs, beim Putzen oder beim Schlafen.
Weil, also ich höre halt kaum englische Podcasts, einfach auch wegen meiner Sprachfehler, wo ich mir unsicher bin, ob ich alles verstehe.
Ja.
Nachdem, deswegen habe ich dann mal Respekt vor englischen Stand-Up-Comedien, mir die auf YouTube oder so anzugucken. Mhm. Weil ich komme da einfach nicht mit, ohne Untertitel.
Ja, okay.
Also ich höre zum Beispiel, ich bin... also klar, hier Schlimmbecks Podcast oder Lass hören von Kebekus und Jan von Weide. Gemischtes Hack, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Die Jungs sind mir irgendwie ein bisschen fernab.
Okay.
Kann damit gar nichts anfangen.
Okay, was heißt, du kannst nichts mit anfangen? Also
ich hab mal versucht.
Findest du es nicht lustig oder findest du es zu...
Ich komm einfach nicht auf den Talkflow, komme ich nicht klar.
Okay.
So, es ist halt einfach so, okay, wenn andere Leute, wie alles, so, wenn andere Leute das gut finden, dann ist gut, ich muss das ja nicht gut finden.
Nee, um Gottes Willen.
So, und dann, was ich früher auch gehört habe, war Fest und Flauschig.
Ja.
Die ja jetzt anders, nee, die heißen jetzt Fest und Flauschig, die hießen Sand und Sorgfältig vorher.
Genau.
Sand und Sorgfältig habe ich gehört, seit die zu Spotify gewechselt sind, nicht mehr.
Ja.
Ich höre ganz gerne von, vom ZDF ist das, glaube ich, 1 Stunde History.
Okay,
mega
ja.
Gut.
Ja.
Also die schneiden da halt auch immer die Musik raus, die da, nee, von Deutschlandfunk ist das. Deutschlandfunk, ZDF History, 1 Stunde History. Also es ist mega, weil du halt in einer halben Stunde so viel lernst
über
ein geschichtliches Thema.
Das ist eigentlich echt auch ein guter Tipp, ne? Sich mal nicht nur so banales
dann,
Zeug.
Die haben dann halt hier, aber die haben auch 1 Stunde Liebe und ich musste halt letztens so bei einer Folge lachen, da ging es um Intimbehaarung. So, die Entwicklung der letzten, seit den Hippie-Jahren im Prinzip und was heute so angesagt ist.
Ja.
Oder was man, also.
Was ist denn angesagt?
Ja, irgendwie alles, so wie alles heutzutage angesagt ist, so.
Ich glaube, es gibt keine Eindeutigkeit mehr, oder? Also gerade was.
Gibt welche, die machen nicht so Brazilian-Style, was weiß ich. Und,
ja.
Und müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich finde halt einfach, ich musste halt so lachen bei diesem Podcast, weil so viele ähnliche Gedankengänge bei mir in der Birne gibt, denn so, ja, ich kann das verstehen, aber nein.
aber nein.
Ja. Und dann, also Deutschlandfunk hat mega gute Podcasts, eigentlich generell. Auch so irgendwie, das war der Tag von gestern, dann verarbeiten die den Tag in 20 Minuten, was gestern passiert ist.
Okay.
So, das finde ich halt einfach für Nachrichten, wenn du dich dafür begeistern kannst, finde ich das mega gut.
Ja, ja.
Und wenn du halt mal schnell so fährst, also ich fahre halt so Arbeit, Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück, eine Folge gehört so.
Ja, ja, optimal. Und dann hat man irgendwie auch noch ein bisschen was mitgenommen. So.
Ja.
Ja.
So Schlimmbecks und also Florian Simbecks Podcast oder dem von Kebekus und Jan von Weide, die hört zum Beispiel bei längeren Parten gern so.
Ja, wenn
das Musik ist, hört, dann hört die.
Genau. Ja, das ist so schön einfach mal.
Dann ist man nicht alleine im Auto.
Ja, ja, genau. Sehr gut gesagt. Ja, man hat so das Gefühl, man hat einen Freund dabei, ne?
Ja.
Ja. Absolut. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man so anfängt mit den Leuten zu connecten, die man so viel hört.
Ja, also ich weiß nicht, du kennst Simbeck, aber ich weiß nicht, ob du die anderen beiden auch kennst, aber die sind halt auch einfach so, wie die im Podcast sind, sind die halt auch so im Gespräch. Einfach
ja.
So ziemlich schmus. So.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich so lange, also wenn man jetzt so viele Stunden auch vor dem Mikrofon verbringt, ob man sich wirklich so voll verstellen kann so lange. Ich glaube, ich könnte es nicht.
Was ich halt nicht kann, ist halt einfach irgendwie mich jede Woche hinsetzen und mit derselben Person irgendwas quatschen. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil
ja.
irgendwann ist die Luft raus.
Irgendwann die Schnauze voll.
Ja, ist halt einfach irgendwie so, ne?
Also, ja.
Naja, okay. Okay, du hast gesagt, du hattest mit dem Basti Ulreich immer mit Podcast.
Ulrich.
Ja. Ulreich, genau. Sven Ulreich.
Ja.
Der Mann, nee, das war ein anderer. Der ohne Hoden war Armstrong, ne?
Der ohne Hoden war Armstrong und der, den du meinst, heißt Jan Ulrich.
Ja, Jan Ulrich. Sven, Jan, ist doch alles dasselbe.
Nee, Sven, es gibt's auch, aber Ulreich ist ein Fußballer.
Ach.
Ja.
So rum. Guck mal,
ah, genau, aber wir reden von dem künftigen Star-Comedian Basti Ulrich.
Ja, ja, den ich jetzt aus Versehen mit Profisportlern verwechselt habe.
Ja, das ist er ganz offensichtlich nicht. Wobei, er arbeitet im Sport. Er ist Kommentator für Basketball.
Ah, ich dachte jetzt 1860 München, aber...
Nee, Basti ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Sportkommentator.
Ja. Wo, in welchem Basketball dann? Auch bei Bayern?
Also ist jetzt nicht für einen Verein, dass du kommentierst, sondern er macht es für Telekom. Telekom gehört ja die Liga und die haben die Übertragungsrechte und da kommentiert er zum Beispiel.
Das ist ja nice.
Genau.
Ja, cool. Aber genau. Bist du denn? Wie hast du Basti denn kennengelernt? So, andere Frage.
Okay, ich wollte einen Comedy-Podcast machen. Das war mein Ziel,
Zeit. Der erste stirbt quasi. Okay.
Genau. Und dann bin ich zu so einem freien Radio / Studentenradio gegangen in München. Das hieß damals M94.5. Da wurden tagsüber haben da so Studenten Praktika gemacht, um einfach so sich ein bisschen ins Radioleben einzuarbeiten. Und am Abend haben da aber auch alle möglichen Leute Sendungen machen dürfen. Also da war irgendwie ein Redakteur von der SZ, der da irgendwie eine Sendung gemacht hat. Oder einfach irgendwelche Leute, die in dem Bereich was machen wollen. Und die hatten dann da eine Stunde Sendung. So, und das war ganz cool, um sich auszuprobieren. Und ich dachte mir, da gehe ich jetzt einfach mal hin und eigne mir mal so ein bisschen das Radiohandwerk an.
Mhm.
Und dann habe ich da einfach mal angefangen. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass da, also ich habe allen Leuten erzählt, ich mag gerne Comedy und ich würde gerne was mit Comedy machen.
Im Radio hast du das gesagt.
Genau, also ich nicht on air, sondern in der Redaktion. Und dann haben die gesagt, ne, Mensch, der Basti, der ist auch so ein Comedy-Fan, quatsch doch mal mit dem. Und dann habe ich mit dem gequatscht und dann hat er gemeint, ja, wir könnten doch was machen und er hat noch einen Sendeplatz über den darf er frei verfügen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Comedy-Podcast. Und da kannten wir uns überhaupt noch nicht gut, da haben wir das einfach mal gemacht. Und
so. Aber das ist auch interessant, wenn man dich noch gar nicht so gut kennt und dann einfach so, sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
Ja. Okay, das ist tatsächlich was, was mich nicht interessiert an Leuten. Aber nee, es war schon auch echt stressig am Anfang, weil jeder von uns auch seine Eigenheiten hat. So.
Ja, man muss sich einspielen.
Ja, es dauert einfach, ne? Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann aber auf einem Trip nach Amsterdam, weil ich habe mir einfach mal Tickets für Louis C.K. gekauft, der damals in Amsterdam war.
Vor Me Too wahrscheinlich.
Bitte?
Ja, vor Me Too.
Ja, klar. Das war, glaube ich, 2016. Und dann waren wir halt da irgendwie 3 Tage unterwegs und da lernt sich dann besser kennen. Und da ging dann so die Comedy-Freundschaft auch richtig los.
Ja, cool.
Ja.
Er moderiert oder hat das ja, ist ja der neue Host von Jahr und Weiter?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay. Weil ich habe ihn ja auch kurz kennengelernt, als du moderiert hast. Mhm. Das war letztes Jahr im Januar.
Mhm.
Da war er im Off quasi, ne?
Ja, das haben wir, probieren einfach Sachen aus oder wir haben das öfter mal ausprobiert, dass einer
im Off sitzt mit dem Mikro und.
Genau, einfach hinterm Tresen und noch mitkommentiert, zweiter Moderator ist. Wir haben das mal auf der Bühne ausprobiert, meistens ganz ohne zweiten Moderator. Aber ich finde, gerade wenn man jetzt so eine Show macht...
Das ist super witzig, weißt du warum? Der Reinhard Grebe, Musikkabarettist, der macht das ja ganz oft mit dem Techniker Frank Schumacher, dass die dann miteinander irgendwie so feixen.
Ja, ja. Oder er ihn einfach nur disst.
Ja, ja, ja. Frank macht dich überflüssig.
Ja,
Sei da, aber sei ersetzbar.
Ja, genau. Ja, und das ist auch schön, weil man, ja, man hat noch eine andere Dynamik auf der Bühne. Man ist nicht immer nur der Referierende, sondern Man ist auch jemand mal, der reagiert und nicht nur agiert. Finde ich ganz cool. Und ich habe da auch das öfter mal bei meinen Shows dann gemacht, dass ich zweite Moderatoren dabei hatte. Einfach irgendwen, einer der Comedians, der spielen wollte, aber nicht spielen konnte oder so, weil kein Platz mehr im Line-Up war, einfach dann gesagt, so, dann moderieren wir einfach zusammen. Ist eine extreme Herausforderung, du musst dich jedes Mal auf jemanden neuen einlassen, aber macht dich ja auch besser.
Ja, und dann kommen wir jetzt zu deiner nächsten Show, die du ja hast in Berlin, Wilde Ponys. Ja. Hast du am Anfang, hast du die direkt alleine gemacht oder hast du die von Anfang an mit Five Fear Street gemacht?
Nee, gar nicht. Der Anfang war mit Paul Salamoni. Paul Salamoni, der eigentlich aus der englischen Szene ist, hat gesagt, er würde gerne auf Deutsch mehr machen. Und ich habe gesagt, ich will auch eine Show machen, lass uns zusammen was machen. Haben wir ein bisschen nach einem Konzept gesucht, war nicht ganz einfach, weil wir jetzt nichts machen wollten, was schon tausendmal da ist.
Genau, ihr wollt was Neues.
Und dann haben wir mal angefangen. Aber Paul war dann doch recht eingespannt mit seinen Autorenjobs und so. Und hat gesagt, so ihm wird es gerade zeitlich zu viel. Hat noch eine andere wöchentliche Show auf Englisch. Hat auch noch eine Freundin, um die er sich kümmern musste, diese ganzen Sachen eben. Und dann habe ich es eine Zeit lang alleine gemacht und habe dann eben einfach mal ausprobiert. Ja? Mir jede Woche einen anderen Co-Moderator geholt. Alleine moderiert. Ich habe...
Aber jede Woche ein anderer Co-Moderator kann auch lustig sein.
Ja, aber viele Leute können halt nicht moderieren, wissen nicht, worauf es ankommt. Und das kann schon ganz schön schwierig sein auch manchmal. Ne? Mhm. Nur finde ich es halt auch schön, wenn schon eine Show organisiert ist, wenn dann Leute, die noch nie moderiert haben, einfach mal hochgehen können und es mal ausprobieren. Weil das auch was ganz anderes ist als ein Set spielen. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Einfach mal andere dann haben die teilweise alleine moderiert eine Hälfte. Und ich nur die zweite Hälfte. Manchmal waren wir dann zu zweit oben. Ich habe einfach alles ausprobiert. Ja, mal nur improvisierte Stand-up, eine ganze Show. Gar kein Stand-up, sondern wir hatten nur Crowdwork und Improvisation. So, ich habe wirklich alles einfach mal ausprobiert, so meine Spielwiese. Und jetzt
aber dafür ist ja auch gedacht. Also.
Ja, klar. Also jetzt einfach nur jede Woche die gleiche Show moderieren, da schläft mir echt das Gesicht ein. Mir war wichtig, dass ich mich irgendwie ein bisschen entwickle. Und jetzt haben wir eben das Konzept, dass Falk und ich das zusammen moderieren, Falk Pürcek. Wir machen am Anfang immer so Viertelstunde, 20 Minuten. Zusammen sind wir auf der Bühne, Falk sitzt, ich stehe.
Ich auch bin cool, ja, auch ein anderes Gefälle in dem Fall.
Ja, also das ist deswegen wichtig, weil ich bin der aufs Publikum zugeht, ja? Und Falk ist eher der mich dann kommentiert oder mal zwischenruft. Aber das Publikum hat immer eine Person, an der es sich orientieren kann. Ja? Mhm. Das Publikum muss wissen, mit wem es spricht. Und es bin immer ich, aber Sprechzeit auf der Bühne haben wir oft 50-50. Also ist jetzt nicht so, dass ich da wesentlich präsenter bin. Ist natürlich auch Tagesform. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich Falk in den Hintergrund dränge. Aber wir brauchen eine gewisse Dynamik auf der
Bühne. Ja, das ist halt einfach so. Einer muss voranbringen und der andere vielleicht nochmal so ein bisschen sättigend. So.
Genau.
Wenn man sagt so,
Und was ich halt auch, wir stellen uns am Anfang immer vor, wir stellen die Show gegenseitig vor. Genau, nee, nicht gegenseitig, sondern wir erzählen einfach was ein bisschen über uns. Ich erzähle immer eine kurze Geschichte, oder das haben wir jetzt die letzten Wochen so gemacht, eine kurze Geschichte aus der letzten Woche. Und dann sprechen Falk und ich da auf der Bühne einfach kurz drüber. Dann kennen die Leute im Publikum uns schon. Und dann sage ich immer so, okay, und jetzt würden wir euch gerne kennenlernen. Und dann gehe ich über ins Crowdwork und spreche einfach mit ein paar Leuten. Und Crowdwork macht mir sehr viel Spaß, aber weil ich es jetzt schon oft gemacht habe und es eigentlich immer funktioniert, gehe ich gerne mal Risiken ein. Und damit meine ich so einfach mal in eine Richtung gehen, die jetzt nicht verspricht, lustig zu werden. Also zum Beispiel hatte ich mal einen auf der Bühne, den habe ich einfach mal auf die Bühne geholt und meine Frage war jetzt nicht so, hey, woher kommst du, was machst du beruflich, sondern ich habe ihn, die erste Frage an ihn war so, ja, was sind deine größten Ängste?
Boah, aber mega gute Frage.
Und er so, ja, ich habe Angst, in Armut zu leben und krank zu werden.
Boah.
Und daraus wurde aber ein super lustiges Gespräch. So, ich habe gemeint, so, ja, hey, Armut ist hier in Berlin nichts Besonderes. Damit gehörst du irgendwie zur Masse. Von daher freu dich drauf. Dann Krankheit, du bist jetzt sowieso schon irgendwie 50, so wirst jetzt auch noch gierig sein und 100 werden, so hat es gut 50 Jahre. Und dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Und es war dann ein super lustiges Gespräch. Und vor allem auch deswegen, weil halt am Anfang so eine kurze Spannung da war, ne? Auf die Frage so, ja, was sind deine größten Ängste? da reagieren alle mit so ein bisschen, ja, reagieren so verhalten. Und wenn man das dann auflösen kann, diese Spannung, dann ist die Belohnung umso größer. Genau, aber ich grab mich da auch gerne mal ein, inhaltlich. Und Falk ist dann auch dafür da, mich da wieder rauszuholen, wenn ich mich mal zu sehr vergrabe. Ist jetzt zum Glück nicht oft notwendig, aber es ist immer schön, wenn da noch jemand da ist, der drauf reagiert.
Der dich ein bisschen aufpasst auf dich, ne? In dem Fall.
Aufpasst. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist einfach schön, wenn dann jemand noch da ist, der einfach einen lustigen Kommentar machen kann. Und auf der anderen Seite ist aber auch so, dass Falk mich gerne einfach mal reinreitet. Ja? Okay. Dass er mich in eine unangenehme Situation bringt und ich muss mich da wieder rausgraben. Also die Dynamik mache ich total gerne.
Pass auf.
Ja.
Weil du gesagt hast, mit eingraben und Quadworken.
Ja.
Wir machen jetzt nur ganz kurze Pause. Ich zeig den Clip von einem Comedian und dann kommentieren wir das danach.
Okay.
Ja?
Ja.
Okay, also es war ein Clip über einen Comedian im Comedy Cellar, der Crowdwork macht. Mhm. Und hat nach einer verrückten, also welche Familie? Fucked up Family.
So, ja, richtig. Was bei euch Schlimmes in der Familie passiert.
So, und dann hat er mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass eine Frau erzählt, ja, meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Und dann hat er sich umgebracht.
Wahnsinnig schwierige Geschichte, ja.
Aber sowas meinst du mit sich eingraben und dann irgendwie wieder rauskommen, ne?
Ja, ich meine, er hat es jetzt auch super gemacht, ne? Also er hat so gefragt, so, ja, komm, erzähl mir alles, ich mach's lustig, ich verspreche es dir. Und sie so, ah, nee, ich weiß nicht, ob du das lustig machen kannst. Und er so, ja, erzähl. Und sie so, ja, mein Vater hat meine Mutter umgebracht. Und allein das schon ist so heftig, dass die Leute ja eh schon ein bisschen lachen mussten. Und was er dann gemacht hat, ist nicht so auf sie schieben, so von wegen, oh, jetzt hast du die Show ruiniert, sondern so, okay, ich hatte gerade echt irgendwie zu dicke Eier. Ich dachte mir, egal was kommt, ich kann es lustig machen.
Ja.
Und jetzt kommt das so. Ich habe mich ganz schön eingegraben. Ich habe mich für besser gehalten, als ich bin. Und dadurch, dass er es angesprochen hat, war es ja doch wieder lustig. Und dann hat er sich auch noch bei ihr bedankt, so thanks for sharing.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig.
Und sie hatte sich entschuldigt und hat gesagt, nee, das war ja mein Fehler. So, das
ja, genau. You did great, that's on me, thanks for sharing. Das ist ganz wichtig, dass du die Leute dann auch größer machst als dich selbst und dich bei denen bedankst für das, was sie mit dir teilen. Weil das darf man auch nicht vergessen, die gehen zu einer Comedy-Show.
Um
Spaß zu haben. Und denken sich, hör mir jetzt mal was an. Na? Und dann kommt jemand und sagt so, ja, erzähl mal deine schlimmste Familiengeschichte.
Mhm.
Holy shit. So, ja. Damit rechnest du gar nicht. Ja? Oder auch jetzt wie das, was ich vorher erzählt habe, so dass.
Wovor hast du Angst?
Oder was sind deine größten Ängste? Das denkst du nicht. Und der Typ übrigens bei mir, der da auf der Bühne war,
den hat er wirklich hochgeholt.
Ich habe den hochgeholt, ja, aber er hat gesagt so, ja, er hat komisch zwischengerufen. Da habe ich gesagt, was fehlt dir denn? Und er hat gemeint, ja, ich habe es gerade so im Rücken. Da habe ich gesagt, komm mal hoch, ich massiere dich. Dann habe ich ihn auf die Bühne gesetzt, habe ihn massiert, habe gesagt, komm, wenn ich jetzt schon deinen Körper pflege, dann kann ich auch deinen Geist pflegen. Erzähl mal, was sind denn deine größten Ängste?
Wie hat er das Mikro dabei gehalten?
Ich habe ihm das Mikro gegeben.
Ah, in die Hand, cool.
Ja, er konnte sprechen. Meine Stimme ist eh sehr laut. Ich habe einfach laut gerufen. Und dann habe ich einfach noch weiter gefragt und habe gesagt, wieso hast du denn Angst, einsam zu sein? Und dann hat er gemeint, na, ich wurde als Säugling aus dem Iran in die DDR verkauft.
Hat Holy
so eine,
shit!
Ja, er hat so eine richtig tragische Geschichte erzählt. Aber dadurch, Also ich hab's ja dann versucht auch wieder aufzulösen und habe halt gesagt so, wow, das ist eine spannende Geschichte, ja. Und die Leute waren dann alle so auf seiner Seite und wollten hören, oh, was ist denn passiert?
Ja, weil es mega interessant ist, so.
Es war super interessant, und dadurch, dass er aber auch so das teilen wollte irgendwann, ich habe gesagt so, ist dir gerade unangenehm? Und er so, ja, ein bisschen. Und habe ich gemeint, okay, wenn du willst, dann darfst du auch gerne einfach wieder von der Bühne gehen. Und er so...
Ja, genau, das offen gehalten, ja.
Genau. Und er so, nee, ist eigentlich doch ganz schön. Und dadurch...
Wie alt war der ungefähr?
Ich sag mal 45, so... okay. Und dadurch, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe, zu sagen, ich möchte jetzt hier gehen, und er sich auch entscheiden hätte können zu gehen, und es aber nicht getan hat, dadurch war es dann super für alle. Also... aber da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht zu sehr disst, nicht zu sehr fertig macht, sondern wenn die was Persönliches teilen, das dann auch wertschätzt. Ja,
ja, vor allem, du hast ihn ja nicht festgehalten auf der Bühne, das will ich noch sagen.
Ja, genau.
Du hast ihn ist ja ganz nicht wichtig. Mehr genötigt oder sowas oder beleidigt dafür, das ist halt einfach...
Ja, weil dann meine nämlich die anderen, vielleicht spricht er mich jetzt auch an und dann komme ich auch nicht mehr raus aus dem Gespräch. Ja. Und dann sind alle verhalten. So.
Ja.
Immer zeigen... dass alle nur da sind, um Spaß zu haben.
Das Ding ist, ich hatte im November in der Show, dann hat mein Opener die Schuhe von der Schuhschauerin in der ersten Reihe beleidigt, weil die halt echt hohe Lederstiefel hatte. Und das kam halt nicht so gut.
Nee, nicht beleidigen. Und nicht
so, also ich hab's nicht beleidigt, er hat die beleidigt. Ja, ja. Und ich hab ihn, als er dann fertig war, ich dann so, ganz ehrlich, die Schuhe sind mega geil, der ist nur hart eifersüchtig darauf, dass er sowas nicht tragen darf. So, und dann war doch okay. So.
Ja, ja. Aber super gemacht, genau, ansprechen, die Stimmung aufnehmen und auflösen.
Ja, da fand ich, hey, ich dachte, du kannst doch nicht die Leute hier beleidigen, ey. Ja. Ich hatte einmal einen Comedian auf der Bühne, der dann, weil er ein bisschen angepisst war von der Crowd, hat er schon mal gesagt, das war von mir, fickt euch alle. Und ich gegangen und ich dachte, nee, das darfst du nicht bringen.
Nee.
Also du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Ich finde das nur respektlos, aber den Leuten gegenüber hätte ich dich entschuldigen müssen.
Und dem Veranstalter gegenüber.
Ja, ich war der
Veranstalter. Also du warst der Veranstalter, ja.
Also mir war das, also ich fand nur respektlos. Bei mir hätte ich dich entschuldigen können, ich hätte es nicht angenommen, weil es einfach nur mega...
Ja.
Das ist einfach nur unfreundlich und respektlos. So.
Ja. Du hast als Comedian, ich meine, du kannst nicht garantieren, dass du abräumst. Das geht nicht. Jeder hat mal einen schwachen Abend, so. Aber du hast auf der Bühne dein Bestes zu tun, um den Veranstalter und das Publikum glücklich zu machen.
Ja, ja,
eben. Weil, also, wenn es eine offene Bühne ist, dann arbeitest du an deinem Material und dann musst du dich sowieso anstrengen. Und wenn es eine Show ist, bei der du wirklich bezahlt wirst, wo du gebucht bist.
Sowieso.
Also dann ist einfach dein verfickter Job.
Ja.
Du kannst nicht im Büro deinen Boss anschreien, so, ja, ich gehe jetzt ins Wochenende, fick dich. Das geht nicht.
Nee.
Und du kannst auch nicht, wenn ein Kunde anruft und sagt, nee, das funktioniert nicht, kannst du auch nicht sagen, ist mir egal, fick dich.
Ja.
Sondern hast du zu sagen, ja, sorry, tut uns leid, wir kümmern uns drum.
Okay. Wir haben jetzt von fast eine Stunde voll, aber ich habe noch zwei Punkte auf der Liste, die mir irgendwie persönlich wichtig sind, weil du hast ganz am Anfang mal ganz erwähnt, dass du zu Künstlern oder zu den Menschen aufschaust, die ihr Leben im Griff haben oder schon mehrere Soloprogramme im Petto haben. Möchtest du bestimmte Namen nennen an dieser Stelle? Weil das ist jetzt die Frage von mir. Hast du da, sind das in dem Sinne auch für dich persönlich Vorbilder?
Nee, ich schaue zu allen Leuten auf, die in dem, was wir machen, deutlich besser sind als ich, die ihre Stimme gefunden haben. Ja, aber das sind in
unserem Status halt sehr viele.
Ja. Ich habe Respekt vor fast allen. Also ich habe keinen Respekt vor Hacks und vor Leuten, die sich im sicheren Bereich bewegen oder das Publikum verarschen oder klauen, da habe ich keinen Respekt vor. Ja,
das Thema hat man schon die Tage.
Ja.
Wer das nachhören möchte, soll bitte die allererste Folge von Hans Thalhammers Beitrag bei Michi Mauder nachhören. Ja,
bei Warum Comedy. Genau.
Jetzt heißt es Warum Comedy, damals hieß es Warum Stand-Up.
Genau.
Einfach mal nachhören, super Folge auch an dieser Stelle nochmal an Michi Mauder raus, der das auch sehr gut moderiert hat an dem Tag.
Ja. Genau, also, aber generell, wenn jemand sein Zeug selbst schreibt und davon leben kann und ackert, ich knie vor euch nieder. Also, ihr macht euer Ding, es ist echt ein hartes Business und wer es schafft, sich da irgendwie jahrelang durchzukämpfen, vor denen habe ich einfach großen Respekt. Ja, das ist so. Und da geht es gar nicht darum, ob ich es jetzt lustig finde, was die Leute machen oder nicht, sondern einfach nur darum, dass jemand was macht, was ihm wichtig ist, dass es ehrlich macht und dass es macht, weil er Leute glücklich machen will. So.
An dieser Stelle die Frage, wie hat deine Familie darauf reagiert, dass du kreativ, jetzt auf einmal kreativer Künstler bist?
Der Kontakt zu meiner Familie ist nicht so eng. Wir telefonieren jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche, aber meiner Mutter gefällt es sehr gut.
Okay, das ist die Hauptsache.
Ja, meiner Mutter gefällt es sehr gut. Sogar meiner Großmutter, die jetzt nicht mehr so gut sieht, aber ihr kann nichts machen.
Das ist mein Enkel.
Ja, aber ich habe ihr so ein paar Auftritte, oder beziehungsweise meine Schwester hat ihr ein paar Auftritte einfach mal vorgespielt, und sie hat sich das angehört und ihr gefällt es am besten, dass ich nicht nur über Sex und Wichsen rede.
Ja, gut, aber das gibt noch mehr.
Aber das ist einfach auch die Generation, sie sagt, sie mag das nicht. Ihr gefällt es ganz gut.
Ne? Du bist halt jetzt in dem Fall bist du auch in einem Alter, in einem Alter, wo du auch über die Dinge erhaben bist, weißt du so. Wo du sagst, ich könnte darüber jetzt sprechen, weil ich eine gewisse Geilheit und auch körperliche Reife habe, darüber, wo man mir das auch abkauft, wenn ich das erzähle. Wie wenn ein Kornmeier da so eine Nummer da erzählt, wie gestern der Thomas Kornmeier, der auch mit auf dieser Tour ist, der irgendwie vom zweiten Mal kommen, zieht er dich nochmal in den Joint rein, damit es ein bisschen entspannter zugeht. Ja, ich kaufe ihm das ab. So. Wenn er jetzt 18 wäre, würde ich das ihm nicht so hart abkaufen wie mit 38.
Ja, oder Geschichten von seiner Tochter oder so, ne?
Ja.
Genau, also wenn man es authentisch hält, ist immer schön.
Genau. Ja. Okay, also du wolltest jetzt keine Namen nennen, wo du sagst, hast du eigene Vorbilder, was so kreativ angeht?
Ist immer so schwierig, weil sich die Comedy so schnell verändert.
Okay. Aber wo sagst du, ich persönlich, vom Style her, Aziz Ansari, super Typ.
Ja.
So, mit dem kann ich super arbeiten. Okay,
dann Louis C.K.
Louis C.K.?
Ja. Nach wie vor.
Louis C.K. ist verdammt gut. Me Too hin oder her, da sind so viele reingeraten. Nicht nur Comedians, sondern auch Schauspieler und alles. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja um die Art und Weise, wie er Comedy macht und arbeitet daran.
Ja.
Und ich fand zum Beispiel bei seinem 2017 Special, ich musste so hart lachen, also hello, abortion.
Ja.
Ich habe mich bepisst vor Lachen, weil er einfach dieses Standing auf der Bühne hat, mit so einem Kracher reinzugehen.
Aber das ist übrigens auch was zum Abschluss noch. Louis C.K. widmet den Beginn seiner Show gerne einem großen anderen Comedian. Und der Beginn war angelehnt, also zumindest ist meine Beobachtung, ich weiß, ich habe es nirgends gelesen, aber ist so mein Eindruck, er hat ab und zu Referenzen zu großen anderen Comedians. Und es gibt ein Special von ihm, da kommt er raus und sagt so, ja, setzt euch hin, macht die Lichter aus, es gibt keinen Anfang und so weiter. Das ist angelehnt an Richard Pryor's Life in Concert. Und der Anfang mit Abortion ist angelehnt an George Carlin in der Carnegie Hall, da kommt nämlich George Carlin auch raus und sagt so, why, er sagt nicht hallo oder so, er sagt gleich, why is it that people who are against abortion are people you wouldn't want to fuck in the first place? Mit dem beginnt er ein Special.
Wow.
Und Louis lehnt den Beginn seiner Specials manchmal an so große Vorbilder an. Das finde ich sehr schön.
Das ist aber auch so eine, ich respektiere diesen Kollegen gerade so hart, dass ich das machen möchte.
Ja. Das ist eine echte Widmung einfach.
Ja, das ist cool. Ja, ich finde auch noch Ricky Gervais ganz geil. Zum Beispiel, Ricky ist einfach so unglaublich.
Ja, bin ich jetzt kein Fan von,
aber. Zeigt einfach so. Der kommt aber, ja gut, vom Style her ist er ähnlich wie Louis C.K., aber anders wieder.
Ja.
Okay, cool. Gibt es für dich noch eine kreative Bucketlist, wo du sagst, okay, das steht noch da drauf, das will ich unbedingt noch machen?
Kreative Bucketlist. Ich hatte bei meinem ersten Auftritt ein Thema, das nicht funktioniert hat. Seit 2 Jahren versuche ich mich ab und zu daran und irgendwann will ich so gut sein, das Thema lustig zu machen. Das ist meine kreative Bucketlist.
Okay, also hast du halt noch viel auf Heide, was noch nicht rund ist.
Ja,
okay. Cool, ich hoffe, du hattest Spaß.
Ja, es war mega.
Sehr schön, dass du da warst.
Ja,
thanks for sharing.
Ja, Ja, schön, dass ich da sein durfte. Das ist echt, hat echt Spaß gemacht.
Ja, ich hatte auch echt viel
Spaß. Mal eine Stunde wieder über Comedy labern. Nee, mach ich nichts lieber. Bitte? Ich mach nichts lieber, als eine Stunde über Comedy labern.
Das ja, das ist, ist halt auch ein anderes. Wir haben halt in den letzten zwei Tagen, auch mit Marvin Spencer, der Kollege aus Hamburg, so viele gute Gespräche in den letzten zwei Tagen gehabt, wo ich mir gedacht habe, warum nehmen wir das nicht auf? Und dann ist mir auch gefallen, das können wir nicht aufnehmen, weil wir gerade ein paar Kollegen zessieren und auseinandernehmen und untersuchen, warum dies und das bei ihm oder bei ihr funktioniert. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil da wäre echt viel gepiept worden. Und deswegen, danke, dass du da warst. Ich freue mich auf heute Abend. In Karlsruhe ist Aufzeichnung ausverkauft wieder.
Yeah, freue mich, mega.
Und Hans ist Opener. Und ich spiele nachhin und werde ein neues Set spielen.
Okay.
Bam. Mit diesen Worten. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Ciao. Tschüss.
So. Boom. Ah, oh, das klingt schon viel besser. Es knallt nicht mehr so von hinten. Ja, ja, ist gut.
Das, der Schall ist isoliert. Ach so. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn, Folge Nummer 65 und wieder ohne Fabian, haha, aber dafür mit einem wunderbaren Gast, ursprünglich aus München, aus Einbayer und jetzt wohnhaft in Berlin, aber mehr dazu erzählt er wahrscheinlich selber. Hallo Hans!
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Wow!
Wow! Wow! Okay, wow. Von vorne.
Gleich mal hier alles gekillt.
Ah, da war die Schublade. Okay, pass auf. Dann sollten wir das nicht dahin stellen.
So.